Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Die EU-Innenminister sprechen heute bei ihrem informellen Rat auch über die Seenotrettung im Mittelmeer. Doch für eine gemeinsame Asylpolitik scheint kein Land in Sicht. Was könnte der deutsche Innenminister und Ratsvorsitzende Horst Seehofer aufbieten, um trotzdem Fortschritte zu erreichen? Vor einem Jahr wurde die Syriza-Regierung in Griechenland abgewählt. Trotz Corona-Krise ist Premier Mitsotakis der mit Abstand beliebteste Politiker im Land. Außerdem die antideutsche Karte Wahlkampf in Polen. An diesem Dienstag sind das unsere Themen in Europa heute. Eine gemeinschaftliche Asylpolitik gibt es in der Europäischen Union längst nicht mehr. Fast immer, wenn Schiffe auf dem Mittelmeer Flüchtende aufnehmen, setzen quälende Verhandlungen darüber ein, welcher EU-Mitgliedstaat sie übernehmen könnte. Einige beteiligen sich nie, andere sind immer wieder dabei. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer, CSU, scheint daran festzuhalten, dass sich alle Mitgliedstaaten in Zukunft solidarisch beteiligen. Mit einem geänderten Verfahren will er das erleichtern.
Wir wollen künftig an den Außengrenzen der Europäischen Union entscheiden, hat jemand Schutzbedarf, ja oder nein. Und wenn die Frage verneint wird, aufgrund einer Prüfung, die im Detail noch festzulegen ist, dagegen muss es ja auch Rechtsschutz geben, dann kommt entweder die Verteilung innerhalb Europas oder die direkte Rückführung an den Außengrenzen.
Dieser Weg scheint bisher jedoch einfach nicht weiterzuführen. Länder wie die Tschechische Republik oder Ungarn weigern sich beharrlich, auch nur wenige Flüchtlinge aufzunehmen. Ich bin nun mit Julian Lehmann in Berlin verbunden. Er arbeitet dort am unabhängigen Global Public Policy Institute, das unter anderem internationale Organisationen berät. Guten Morgen nach Berlin, Herr Lehmann.
Guten Morgen, Herr Herter.
Herr Lehmann, Solidarität ist ein Grundprinzip in der Europäischen Union. Das hat nun der Innenminister Seehofer wahrlich nicht erfunden. Muss er seine Forderung nach solidarischen Leistungen aller Mitgliedstaaten trotzdem aufgeben?
Sie haben es ja schon in der Anmoderation gesagt, es gibt wirklich strittige Themen, bei denen es einfach nicht vorangeht. Erstens die Reform der Zuständigkeitsregelung für Asylsuchende, also letztlich die Frage, wer nimmt Asylsuchende bei sich auf? Zweitens die Frage der Seenotrettung, vor allen Dingen auch im zentralen Mittelmeer. Und drittens, was passiert, wenn Menschen in der EU ankommen? Wie werden Asylgesuche geprüft? Was passiert mit Personen, die keinen Schutzbedarf haben? Alle diese drei Fragen sind verknüpft. Der Bundesinnenminister hat angekündigt, dass es bei allen diesen Fragen während der deutschen Ratspräsidentschaft Fortschritte geben soll. Daran wird er sich messen lassen. Welche Möglichkeiten hat er jetzt? Entweder er kann sich verabschieden von dem Anspruch, dass es gemeinsame Lösungen und Antworten gibt, oder er fordert es immer wieder ein. Von daher, ich würde sagen, er sollte es nicht aufgeben, diese Einforderung, dass es ein Stück weit eine gemeinsame Lösung, dass es gemeinsame Antworten geben soll, daran muss er selbstverständlich festhalten.
Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war ja auch mal Innenminister, ist also kompetent wie wenige andere, gerade auch in europäischen Fragen. In einem Namensartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fordert er pragmatische Lösungen, wie eben jene Zentren an den Außengrenzen. Wie weit würde es denn tatsächlich führen, die Frage der Verteilung von Asylsuchenden erst einmal beiseite zu lassen?
Ja, das könnte man machen. Wir sehen es an einem Beispiel, der Verteilmechanismus, den Herr Seehofer im letzten Jahr ausgetüftelt hat. Da haben sich Deutschland, Frankreich, Malta, Italien und Finnland darauf geeinigt, dass aus Seenot gerettete Menschen in diese Staaten überführt werden, wenn sie einen Asylantrag stellen wollen. Sie müssen sich das so vorstellen wie die gute alte Telefonkette, ein Schiff kommt an, danach laufen die Telefone in den Innenministerien heiß, wer nimmt wen. Dieses Verfahren ist aber einfach nicht gut genug. Es funktioniert nicht gut genug, sonst würden wir jetzt keine Berichte sehen, dass 50 Menschen unter miserablen Bedingungen auf einem Viehtransporter ausharren und in Malta nicht an Land gelassen werden. Es gibt auch sehr glaubwürdige Berichte, wonach Malta private Fischereifahrzeuge einsetzt, um Menschen an der Überfahrt zu hindern. Die privaten Seenotretter müssen also auch immer wieder mit Behinderung, mit Strafverfolgung rechnen. Das sind in der Tat also die strittigsten Fragen, die jetzt komplett beiseite zu lassen, wird den politischen Knoten vielleicht für den ersten Termin des informellen Innenministeriums nicht komplett lösen, wird die Stimmung verbessern, es wird aber trotzdem nicht an den Grundproblemen etwas ändern. Es geht hier um grundsätzliche Fragen von auch Recht und Gesetz, also dass die Rettung von Menschenleben uneingeschränkt möglich sein muss und letztendlich die strittigen Fragen wird man nicht auf St. Nimmerlein aufschieben können, wenn es jetzt auch bei der ersten Sitzung vielleicht nicht thematisiert wird. Sie muss aufhören, immer an dem System herumzudoktoren, wie sie es jetzt macht. Ich glaube, am besten wäre in der jetzigen Situation eine Flucht nach vorn. Jetzt, wo die politische Stimmung in migrationspolitischen Fragen nicht mehr ganz so vergiftet ist, einen höheren Anspruch zu formulieren, die Verträge so zu ändern, dass zukünftig an den Außengrenzen eine EU-Behörde einheitliche Asylentscheidungen trifft, dann gibt es eine Koalition von Staaten, die die Menschen aufnehmen. Das ist im Moment Zukunftsmusik und es hängt auch daran, wie an den Außengrenzungen gute Bedingungen hergestellt werden können. Aber es ist ein Anspruch, den Deutschland formulieren muss und es hängt daran, wie viel politisches Kapital Deutschland jetzt während der Ratspräsidentschaft investieren will.
Sie raten also, aufs Ganze zu setzen. Nun ist die deutsche EU-Ratspräsidentschaft bei weitem nicht die erste, die versucht, aus dieser Sackgasse herauszukommen. Die Österreicher in ihrer Präsidentschaft konnten ja immerhin vermelden, dass man sich darauf verständigt hatte, Frontex zu stärken. Ihr Institut berät Regierungen, Organisationen. Fällt Ihnen aus diesem Bereich noch etwas ein, um sozusagen mit kleinen Einigungen gute Stimmung zu verbreiten und dann den gordischen Knoten doch noch zu durchschlagen?
Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir glauben, es gibt eine Idee, die den gordischen Knoten zerschlagen kann. Diese kleinen Änderungen, die haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen mit Frontex. Und wir sehen mit der Stärkung von Frontex, mit Vorschlägen, die kommen zum besseren Außengrenzschutz. Die wirklichen Fragen, die entscheiden sich innerhalb der Europäischen Union. Und das wird nicht länger zu vertagen sein.
Und warum lässt man die Dinge nicht einfach auf sich beruhen? Also alles so weiterlaufen, wie es derzeit eben läuft. Was fehlt den Flüchtenden? Was fehlt uns in der EU, wenn wir keine gemeinsame Flüchtlingspolitik haben, Herr Lehmann?
Ich denke, wir haben durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie auch so etwas wie eine wiedergefundene Wertschätzung der Freizügigkeit. Die Menschen haben gesehen, dass es nicht nur um Urlaub geht, sondern wie sehr es auch wirtschaftlich wichtig ist, wie sehr sie angewiesen sind auf die Freizügigkeit, dass die Regale im Supermarkt befüllt werden, dass Pflegekräfte aus unseren Nachbarländern nach Deutschland reisen und. Diese Freizügigkeit aber, die kann man nicht haben ohne gemeinsame Regeln im Bereich Asyl. Das ist eine Erkenntnis, die gewissermaßen die Geburtsstunde ist von gemeinsamen europäischen Regelungen.
Und die Europa fühlbar macht. Die EU-Innenminister beraten heute über die Seenotrettung im Mittelmeer. Das waren Einschätzungen von Julian Lehmann. Er arbeitet am Berliner Global Public Policy Institute. Vielen Dank, Herr Lehmann. Europäische Solidarität, dass diese Solidarität allzu oft nicht umsonst, sondern mit Forderungen verbunden ist, haben besonders viele Griechen in der Finanzkrise zu spüren bekommen. Ganz sicher einer der Gründe dafür, dass sie Alexis Tsipras vor einem Jahr abwählten. Statt seiner linken Syriza regieren nun die Konservativen. Premier Kyriakos Mitsotakis von der Nea Demokratia ist populär. Noch in diesem Monat werden die EU-Regierungen versuchen, sich auf Finanzhilfen zu einigen, um den Mitgliedstaaten aus dem Corona-Tief herauszuhelfen. Mitsotakis hat am Wochenende deutlich gemacht, dass er zu harte Kontrollen der EU-Kommission ablehnt. Warum er außerdem beliebt ist und wie er an seiner Popularität arbeitet, dazu Thomas Baumann aus Athen.
In dieser Rolle gefällt sich Kyriakos Mitsotakis besonders gut. Als Erbauer des neuen Griechenlands. Der erste Spatenstich für den neuen Athener Stadtteil Hellinikon am vergangenen Freitag passte prima ins Konzept. 19 Jahre lang hatten Parteien und Bürger gestritten, was aus dem Gelände des ehemaligen Athener Flughafens Hellinikon werden soll. Nach 19 Jahren Streit wird seit Freitag endlich gebaut. Ein neuer Stadtteil mit Hotels, mit Wohnungen, mit einem Casino, alles eingebettet in einen riesigen Park. Heute schließen wir mit der Vergangenheit ab und starten in eine hoffnungsvolle Zukunft, sagt Kyriakos Mitsotakis mit hochgekrempelten Ärmeln zwischen all den Baggern auf der Baustelle. Ein griechisches Firmenkonsortium will hier 8 Milliarden Euro investieren, ein Projekt ganz nach dem Geschmack von Mitsotakis. Es wird schwer werden, die griechische Wirtschaft nach dem Corona-Schock wieder flott zu bekommen. Aber die Mehrheit der Griechen traut dem 52-Jährigen diese Aufgabe zu. Schließlich hat Mitsotakis sich schon als Krisenmanager bewährt. Ende Februar an der türkisch-griechischen Grenze. Der türkische Präsident Erdogan hatte tausende Flüchtlinge dorthin geschickt mit der Aufforderung, rüberzugehen nach Griechenland. Mitsotakis ließ Militär auffahren und die Grenze sichern. Aus dem Ausland wurde die Regierung Mitsotakis für ihr hartes Vorgehen kritisiert. Die große Mehrheit der griechischen Bevölkerung aber meinte in Umfragen, die Regierung habe genau richtig gehandelt. Unmittelbar danach die nächste Krise, Corona. Mitsotakis zögerte nicht, er hörte auf den Rat von Virologen, ließ Schulen und Firmen schließen, verhängte eine Ausgangssperre. So kam Griechenland bislang glimpflich durch die Corona-Krise. Noch genießt Mitsotakis viel Vertrauen. 63% der griechischen Wähler sind mit der Arbeit des Regierungschefs zufrieden. Aber jetzt muss Mitsotakis die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen und Arbeitsplätze schaffen. Dabei dürfe Griechenland jedoch nicht den Fehler wiederholen, der das Land einst in die Schuldenkrise gestürzt habe, meinte Mitsotakis im Parlament. Nämlich mit der Gießkanne Geld zu verteilen, Geld auszugeben, ohne zu sagen wofür, ohne Arbeitsplätze zu schaffen. Damit, so Mitsotakis, damit würde man eine Pflanze bewässern, die es gar nicht mehr gibt. Denn der Geldbaum ist endgültig vertrocknet im Jahr 2015, so Mitsotakis. Bis zum Krisenjahr 2015 war es in der griechischen Politik üblich, Geld aus dem Staatshaushalt auszugeben, ohne sich darum zu kümmern, wie die Löcher im Haushalt wieder gestopft werden. Diesen Fehler will Mitsotakis nicht wiederholen. Deshalb hat er den Wirtschaftsnobelpreisträger Christopher Pissaridis als Berater eingestellt, einen Briten mit griechisch-zyprischen Wurzeln. Pissaridis soll die griechische Regierung beraten, wie die Corona-Hilfsmilliarden von der EU am besten investiert werden, um die griechische Wirtschaft konkurrenzfähig zu machen. So will Mitsotakis sein Land aus der Krise führen.
Seit etwa einem Jahr regiert Kyriakos Mitsotakis in Athen. Das waren Informationen unseres Korrespondenten dort, Informationen von Thomas Baumann. Bei der Stichwahl um die Präsidentschaft in Polen könnte es am nächsten Sonntag eng werden. Enger jedenfalls, als es zunächst aussah. In der ersten Runde am Sonntag vor einer Woche war der Amtsinhaber Duda auf 43,5% der Stimmen gekommen. Der Warschauer Oberbürgermeister Czakowski, sein Herausforderer, erreichte 30,5%. Umfragen besagen, dass beide inzwischen fast gleich aufliegen, mit leichten Vorteilen für Duda. Er scheint nervös zu werden. Es geht um viel. Ein oppositioneller Präsident könnte die regierende PiS zu schmerzhaften Kompromissen zwingen. Der polnische Staatschef kann viele Gesetze de facto verhindern. Duda wirft Deutschland nun vor, sich in den Wahlkampf einzumischen, allerdings indirekt über polnische Medien, die von deutschen Verlagen herausgegeben werden. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet aus Warschau.
Der 48-jährige Präsident galt innerhalb des rechtskonservativen Regierungslagers früher als eher gemäßigt. Doch das hat sich in den vergangenen Monaten geändert. Dudas Rhetorik wurde immer schärfer. Bei einem Auftritt in Niederschlesien nahm er sich nun jüngst das Nachbarland Deutschland vor.
Dzisiaj, proszę państwa, mamy kolejną odsłonę.
Heute haben wir den nächsten Akt des deutschen Angriffs bei diesen Wahlen. Eine erbarmungslose, schmutzige Kampagne, diesmal gegen mich persönlich gerichtet. Die Deutschen wollen in Polen den Präsidenten wählen. Das ist eine Gemeinheit, dem werde ich nicht zustimmen. Duda bezog sich auf einen Text in der Boulevardzeitung Fakt. Die griff Duda tatsächlich an, weil er im März einen verurteilten Sexualstraftäter begnadigt hatte. Der Mann hatte sich an seiner damals minderjährigen Tochter vergangen und die entsprechende Gefängnisstrafe verbüßt. Auf Antrag der Tochter, die inzwischen volljährig ist, hatte Duda das Kontaktverbot zwischen Täter und Opfer aufgehoben. Herr Präsident, wie konnten Sie nur, hieß es dazu auf der Titelseite von Fakt, nebst Details, wie der Vater seine Tochter missbraucht hatte. Fakt gehört dem Verlag Ringier Axel Springer, zum Teil also einem privaten deutschen Investor. Duda und sein Lager stellten es aber so dar, als stehe auch das offizielle Berlin, die Bundesregierung, hinter der Berichterstattung. So Adam Bielan, Sprecher von Dudas Wahlkampfstab im öffentlichen polnischen Radio.
Mój apel do ambasadora Niemiec o to, żeby podjął w tej sprawie interwencję.
Ich appelliere an den deutschen Botschafter in Warschau, dass er hier eingreift. Wir wünschen uns solche ausländischen Interventionen nicht. Polen mischt sich ja auch nicht in Wahlen in Deutschland ein.
Ingeruje w proces wyborczy w Niemczech.
Weder die deutsche Botschaft noch das Auswärtige Amt reagierten. Sie sparten sich den Hinweis darauf, dass eine Regierung keinen Einfluss auf unabhängige Medien nehmen sollte. Die Regierungspartei PiS argumentiert gerne damit, dass die Opposition eigentlich deutsche Interessen vertrete und deshalb von Deutschland unterstützt werde. Das gelte insbesondere für die liberale Bürgerplattform von Rafał Trzaskowski, dem Gegenkandidaten von Andrzej Duda am Sonntag, behaupten PiS-Politiker. Duda ging mit seiner Rhetorik nun aber noch einen Schritt weiter, indem er Deutschland vorwarf, sich in die polnische Wahl einzumischen. Er tue das aus wahltaktischen Gründen, meint Piotr Buras, Polenexperte bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.
Ich finde, das ist eher ein Verzweiflungsakt von Duda, weil er nach neuen Wegen sucht. Seine Reserven sind ausgeschöpft. Er hat praktisch die meisten Wähler, die er erreichen kann, im ersten Wahlgang schon für sie gewonnen. Ich glaube, seine Strategie ist, sich an die radikalen, nationalen Wähler zu wenden.
Eine Strategie nicht ohne Risiko, denn die Wähler in der Mitte der Gesellschaft könnte Duda so verkraulen. Davon abgesehen belastet die Rhetorik der PiS auch die deutsch-polnischen Beziehungen, meinen Experten. Das legt das jährlich veröffentlichte sogenannte deutsch-polnische Barometer nahe, für das Deutsche und Polen befragt werden. In diesem Jahr waren die Sympathiewerte der Deutschen für Polen zum ersten Mal höher als umgekehrt. Noch 42% der befragten Polen erklärten Sympathie für ihr westliches Nachbarland. Vor 2 Jahren waren es noch 56%. Piotr Buras.
Wir haben eine sehr geteilte Gesellschaft und ein Teil dieser Gesellschaft wird von der PiS, vor allem vom öffentlichen Fernsehen, regelmäßig mit Deutschland nicht nur kritisch, sondern deutschlandfeindlichen Berichten bombardiert. Diese Propaganda zeigt tatsächlich Wirkung.
Ob Präsident Andrzej Duda mit seinen jüngsten Aussagen Erfolg hat, wird sich am kommenden Sonntag zeigen, wenn die Polen ihr Staatsoberhaupt wählen.
Florian Kellermann aus der polnischen Hauptstadt über den Präsidentschaftswahlkampf dort. Mehr dazu auch über den Warschauer Oberbürgermeister finden Sie im Netz unter deutschlandfunk.de. Die Farben des Regenbogens. Warum dieses Hoffnungszeichen nicht nur einen himmlischen, sondern auch einen biblischen Hintergrund haben, das hören Sie gleich in Tag für Tag, wie immer im Anschluss an die Nachrichten. Heute mit Benedikt Schulz. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse und schönen Tag.